Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sitze hier mit Dr. Yuval Lapide, dem bekannten jüdischen Religionswissenschaftler, und wir möchten uns jetzt über das jüdisch-christliche Verhältnis unterhalten. Und ich möchte erstmal Dr. Yuval Lapide bitten, dass er sich kurz vorstellt und dass er uns daran teilhaben lässt, wie der jüdisch-christliche Dialog für ihn zu einem zentralen Lebensmotiv geworden ist.
Dankeschön, lieber Thomas, für diesen guten Einstieg. Ich bin Yuval Lapide, geboren im Heiligen Land, lebe hier schon sehr lange in Deutschland, seit über 40 Jahren. Ich bin bikulturell, bisozial aufgewachsen, das heißt, ich bin im Heiligen Land aufgewachsen, in Israel, geprägt durch die israelische Gesellschaft und kam schon als Junge nach Deutschland. Mein Vater ist der berühmte Professor Pinchas Lapide, der schon knapp 20 Jahre im Himmel weilt und dort sein neues Zuhause finden durfte. Mein Vater kam 1969 bis 1971 zu einer großen Versöhnungs- und Verständigungsarbeit nach Deutschland. Damals war ich noch ein Bub und nahm erste Berührung mit Deutschland auf mich, kam zurück nach Israel. Ein typisches Migranten- oder Nomadenschicksal steckt in mir. Ich habe dann weiter in Israel gelebt. Und 1974 bekamen meine Eltern, Vater und Mutter, einen großen Auftrag, die Versöhnungs- und Verständigungsarbeit, die sie Anfang 70 begonnen hatten, fortzusetzen. Fortzusetzen auf einer höheren Ebene und auf einer dauerhaften Ebene. Und mein Vater kam 1974 mit mir, mit meiner Mutter nach Deutschland. Seitdem lebe ich in Deutschland. Ich habe lange Zeit in einem anderen Beruf meine Erfüllung, meine Profession, meine Berufung gefunden. Ich war sehr lange Zeit in der Bank tätig. Das war der Wunsch meiner Mutter, als Bankfachmann, als diplomierter Bankbetriebswirt zu arbeiten. Habe nebenbei meine judaistischen Kenntnisse vervollkommnet. Und vor genau 20 Jahren, 1995, erging Gottes Ruf an mich, diese Leidenschaft, diese Passion zu meiner Profession zu machen, nämlich meine große Liebe zur Bibel und zur Ökumene, sprich in die Fußstapfen meines Vaters zu treten. Vor 20 Jahren habe ich Abschied genommen aus der Bankenwelt, bin hineingegangen in die Welt der Theologie, in die Welt der Versöhnung, der Wiederbegegnung, der Heilung der Vergangenheitswunden, habe intensiv studiert an großen Hochschulen, mich spezialisiert auf jüdische Exegese, auf mittelalterliche Philosophie, den Chassidismus und habe Gottes Ruf wahrgenommen in die Verständigung, in die Heilung der Vergangenheitswunden und in das jüdisch-christliche Gespräch in Deutschland einzusteigen. Ich habe mir einen eigenen Ruf aufgebaut, in der Tradition meines Vaters stehend. Ich habe viel von meinem Vater gelernt, habe viel von ihm übernommen, habe jedoch meinen eigenen Akzent Gottes Gnade zur Folge entwickelt und habe meine Profession und meine Liebe zur rabbinischen Exegese, zu tiefgründiger Analyse beider Teile der Bibel, wie ich sie gerne nenne, dem Alten und dem Neuen Testament betrieben, forciert, entwickelt. Seit, wie gesagt, 20 Jahren bin ich in diesem Metier intensiv engagiert. Ich arbeite in katholischen, in evangelischen, in freikirchlichen Einrichtungen bundesweit, zunehmend auch im deutschsprachigen Ausland, in Österreich, in der Schweiz. Ich habe neulich auch in Frankreich Vorträge gehalten und spüre, dass es für mich wirklich zu einer Berufung geworden ist, zu einer ganz, ganz intensiven Berufung. Passion und Profession decken sich bei mir intensiv. Ich spüre, dass ich in deutschen Landen, in dem Land, in dem meine Eltern und meine Großeltern, meine Urgroßeltern so entehrt und gedemütigt wurden, wir stehen ja kurz nach dem 9. November, meinen Weg der Heilung, der Erneuerung, der Besserung der Beziehung gehen und leben darf.
Du hast von Gottes Ruf gesprochen, der vor 20 Jahren an dich ergangen ist. Gab es da einen bestimmten Auslöser, eine bestimmte Begegnung, eine Situation oder geschah das ganz von innen?
Gute Frage, ich danke dir, Thomas. Es war beides. Es war sowohl etwas Exogenes als auch etwas Endogenes. Ich habe in meiner Bankzeit gemerkt, dass es nicht der Weg ist, auf dem ich weiterhin beschreiten darf. Es war eine Krise, es war eine gewisse Sinnfindungskrise, weil ich gespürt habe, das reine Wirken in der materiellen Welt, so sehr es glänzend und verführerisch war, so sehr es mir eben den Glamour brachte, ich durfte mit internationaler Kundschaft arbeiten, ich durfte sehr stark mich profilieren mit internationalen Kontakten in Paris, in London, in New York, so sehr war das Inwendige einfach nicht wirklich entfaltet, sprich meine Fähigkeiten, mit Menschen in die Tiefe der Bibel einzusteigen. Ich sage gerne, ich hatte sehr viel äußeres Vermögen, aber mein inneres Vermögen lag noch brach. Ich hatte viel Vermögen, ich konnte dadurch viel Geld verdienen, aber ich habe gemerkt, das innere Vermögen, meine Fähigkeit, etwas innerlich zu vermögen, nämlich Gott zu preisen und mit Menschen an der Bibel zu arbeiten und Menschen für Gott zu faszinieren, konnte nicht wirklich gelebt werden. Und das ließ mich in eine tiefe Krise abstürzen. Krisis, griechisch Entscheidung. Ich musste mich entscheiden, bleibe ich im Materiellen, gehe ich ins Spirituelle. Ich danke heute immer wieder Gott, dass ich diese Krise durchmachen, durchstehen, durch erleben musste vor 20 Jahren, wodurch mir der Gang ermöglicht wurde in dieses Tiefere, in das innere Vermögen. Andererseits habe ich gespürt, neben dem exogenen Faktor war eben dieser endogene Faktor da, nämlich die Sehnsucht, in das ganz andere zu gehen, nicht etwas, was mir Sicherheit gibt, was mir äußere Sicherheit gibt, nicht die abgesicherte Bankenwelt mit all ihren Turbulenzen natürlich, sondern etwas, was mir eine innere Sicherheit und eine innere Geborgenheit gibt, nämlich die Geborgenheit Gott, in Gott. Ich war schon immer ein ausgeprägter Jude. Meine jüdische Identität, mein jüdisches Dasein, mein jüdisches Charisma hat mich seit meiner Kindheit begleitet. Aber es musste eben noch eine Zeit lang warten, bis die Frucht reif war und aus der Schale wie eine Walnuss eben platzen konnte, herausplatzen konnte. Und das war 1995 der Fall, sodass sowohl das Unerfülltsein in der Bank als auch die Reifung meiner inneren Bereitschaft für die Heilung wirklich einzutreten in Deutschland zusammengingen. So dass dieser exogene Faktor und der endogene Faktor, wie ich ihn nenne, zusammenwirken. Ich habe Abschied genommen aus einer alten Heimat wie Abraham. Gottes Ruf ging an mich sehr deutlich im Inneren wahrnehmbar. Verlasse diese alte Heimat, verlasse dein vertrautes Bankgewerbe mit der gesamten Welt, mit der gesamten Menschenmentalität, dem Umfeld, das das natürlich mit sich brachte, und geh auf eine neue Terra Incognita zu, auf ein neues, unbekanntes Land, das ich zwar marginal durch meinen Vater schon kannte, aber nicht durch meinen eigenen Ruf und durch meine eigene Persönlichkeit betreten durfte. Und seitdem bin ich sehr dankbar, merke ich, dass es für mich überhaupt keine Alternative mehr gibt. Der Weg ist vorgegeben und ich merke eine Erfüllung, ein Vermögen, ein Reichtum ohnegleichen. Ich treffe viele Menschen bundesweit, europaweit und ich merke, es ist etwas, was mich im Innersten herausfordert zu neuen Begegnungen, zu neuen Erkenntnissen und zu einer enormen gegenseitigen Bereicherung der vielen, vielen Christen, die ich in Deutschland, in Europa treffe, die ich an die Wurzeln ihres Glaubens, ihres lange Zeit über Jahrhunderte verschütteten Glaubens heranführen darf.
Ich höre aus deinen Worten heraus, dass der interreligiöse Dialog bei dir etwas ganz anderes ist als das, was oft passiert, dass man sich quasi gegenüber verdeutlicht, was die eigenen Positionen sind und dann tritt ein gewisser Stillstand ein. Man bleibt irgendwo dabei stehen, dass es Differenzen gibt, die unüberbrückbar sind. Und aus deinen Worten höre ich heraus, dass bei dir in diesem jüdisch-christlichen Dialog etwas Neues entsteht. Dass die Menschen also aufwachen für eine tiefere Dimension im eigenen Glauben und im Glauben des anderen. Könntest du diese Bewegung, diese Veränderung noch etwas näher beschreiben, was da geschieht, wenn die Menschen jetzt mit dir an Gottes Wort arbeiten?
Das ist sehr wichtig. Ich merke, wenn ich mit Menschen arbeite, und das kann, arbeiten heißt bei mir, es kann ein Abendvortrag sein, 2,5 Stunden, es kann ein ganzer Tag sein, es kann ein Wochenende sein, Freitagabend bis Sonntagmittag, ich mache auch Bibelwochen, Gott in der Höhe erleben, nenne ich das in den wunderschönen österreichischen Alpen jedes Jahr. Dieses Arbeiten erstreckt sich von ganz kurz bis ganz lang in unterschiedlichen wunderschönen Umgebungen und ich merke, wenn ich mit Menschen arbeite, will ich dieses Arbeiten wirklich als ein ganzheitliches, als ein holistisches Erleben verstehen. Wenn ich ein Kapitel in einem Bibelbuch aufschlage, ist das für mich wirklich ein Erlebnis. Es gibt eine chassidische Geschichte, die habe ich neulich in Seminaren vorgetragen. Das Betreten des Wortes Gottes ist ein Betreten eines Raumes. Das wird mir mit den Jahren immer wichtiger, Thomas. Ich betrete einen Raum, einen Wortraum. Ich trete in einen Raum hinein und merke, es ist ein Erlebnis, ein Abenteuer, in diesen Raum hineinzutreten. Ob ich Bereschit nehme, das erste Buch der Bibel, ob ich Levitikus nehme, ein sogenanntes langweiliges Buch mit sehr viel Vorschriften über den Kult der Juden im Tempel, ob ich so ein enorm herausforderndes Buch nehme wie Hiob oder wie neulich in einem großen Seminar, in dem du dabei warst, den 14 Heiligen, Kohelet, der Prediger. Jedes Wort, das ich mit Menschen lesen, erleben, gestalten darf, ist für mich das Betreten eines Raums mit unendlich vielen Türen, die mich in weitere Räume, in weitere inneren Innenräume führt. Und wenn ich mit Menschen arbeite, ich arbeite zu 99,99% mit Christen, Katholiken, Protestanten, dann merke ich, ich selbst werde von Gott in diese Tiefen geführt, in diese Zimmer, in diese Räume mit ihren verborgenen Winkeln und mit ihren verborgenen Türen und den Räumen hinter den Türen. Und ich möchte mit Menschen zusammen in diese Räume hineingehen. Denn das Wort Gottes in der hebräischen Sprache ist so ein Ozean von Tiefe. Es gibt im Talmud einen Satz, den kennen ja vielleicht einige Hörer und Hörerinnen, die mich erleben oder die das gelernt haben. Shiv'im panim la Torah. Jedes Wort in der Tora hat 70 Deutungsmöglichkeiten. Jedes Wort. Das heißt, das einfachste Wort Hu, er, das heißt ein kompliziertes Wort wie Hachlama, Genesung. Jedes Wort der biblischen Sprache hat laut rabbinischem Edikt 70 Deutungsmöglichkeiten, weil dem Wort, diesem Schöpfungskonstrukt Gottes so viel Tiefgang und so viel Erkenntnismöglichkeiten innewohnt, dass du ein Leben nicht wirklich verwenden kannst, um diese Tiefe auszuloten. Und wie gesagt, wenn ich mit meinen Seminaristen zusammenkomme, möchte ich die Leute einladen, herausfordern, modern deutsch gesprochen triggern, um in diese Tiefe hineinzugehen. Für mich ist Arbeit an der Heiligen Schrift wirklich Arbeit. Es ist ein ganzheitliches Hineingehen mit dem Kopf, mit dem Herzen, mit dem Körper. Und ich habe Seminare, das darf ich den Hörerinnen und Hörern sagen, in denen wir die Seminaristen von 10 bis 50 Personen spüren, Raum und Zeit, das äußere Geschehen verschwinden ins Bedeutungslose. Wenn du diese inneren Räume, diese heiligsten der heiligen inneren Räume betrittst, in Bereshit oder in Hiob, vergisst du das Äußere. Du bist in einer anderen inneren Welt, voll Tiefe und voll Weite. Und das ist für mich das Erlebnis Heilige Schrift, das mich fesselt und womit ich auch andere Menschen fesseln möchte.
Das klingt sehr berührend und das heißt für mich, dass du die mystische Dimension des Textes unmittelbar in die Textdeutung mit hineinziehst, dass das nicht etwas Abgehobenes und weit Entferntes ist, sondern dass der Text wie eine Partitur ist und die Seele, das Herz des Menschen sich dann öffnet, um genau in diesem Moment das Wort Gottes und die Stimme Gottes wieder zu vernehmen. Und dass das heilige Wort nicht irgendetwas Archiviertes ist, was irgendwann mal gesagt wurde und damit irgendwie nur tradiert wird und seziert wird und so weiter und so fort. Und damit bist du ja auch, sagen wir mal, sehr verwandt im Ansatz von Martin Buber mit seinem dialogischen Prinzip. Und wenn wir zurückschauen mit Martin Buber und Franz Rosenzweig, begann ja eigentlich überhaupt erst der jüdisch-christliche Dialog vor 100 Jahren. Könntest du zu Martin Buber und Franz Rosenzweig noch etwas sagen, was sie für dich bedeuten?
Ausgezeichnet. Sehr gut, dass du mich daran anregst. Ich habe mich ja sehr stark auf Martin Buber spezialisiert. Dieses Jahr 2015 gedenken wir ja noch in den letzten zwei Monaten des Jahres an seinen 50. Heimgang. 1965, im Juni 65 ging er in die andere Welt. Er hat Gigantisches hinterlassen. Thomas, er hat Gigantisches hinterlassen. Ich bin so dankbar, dass du die Frage stellst. Und ich möchte unbedingt die Hörer und Hörerinnen auf dieses dialogische Prinzip hinweisen, das ich in meinen Seminaren einstreue und das ich auch aufgrund der Bibelübersetzung, der Bibelübertragung Bubers immer wieder anwende. Buber konzipierte den unsterblichen Satz, der ihn Gott sei Dank, so wie viele seiner Gedanken, überdauert. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Oder Gott ereignet sich im Zwischen. Gott ereignet sich im Zwischen. Auch ein großes Wort von Martin Buber. Buber will sagen, wenn zwei Menschen sich begegnen, zum Beispiel in meinen Seminaren oder wenn du und ich ein Interview miteinander führen und auch wenn zwei Menschen sich im Garten oder im Park oder im Lidl oder im Aldi oder in irgendeinem Geschäft auch in ganz säkularen Kontexten begegnen, ist Gott derjenige, der erstens die beiden Menschen natürlich trägt und auch im Zwischen, in diesem Zwischenraum, im Zwischenraum zwischen diesen beiden Menschen sich ereignet. Und Buber lädt immer wieder ein, uns bewusst zu machen, dass das eine heilige Erfahrung ist. Viele Menschen sind sich dessen gar nicht bewusst, was sie im Alltag an Tausenden von Mini-Begegnungen haben, die scheinbar, dem Schein nach, belanglos sind, aber die, wenn wir Buber und Rosenzweig ernst nehmen, voller Spiritualität sind. Jenseits der Säkularität, möchte ich sagen, ist unheimlich viel Sakralität in diesen scheinbar rein belanglosen Begegnungen. Und in meinen Seminaren lege ich größten Wert darauf, dass wir dieses Erlebnis dialogische Begegnung erstens zwischen mir und meinen Teilnehmern und den Teilnehmern untereinander und zwischen mir und dem Wort Gottes erleben. Denn wenn ich Bibelarbeit mache, lege ich Wert darauf, dass eine Interaktion zwischen mir und dem Wort Gottes passiert. Ich habe ein Wort kreiert, ein Wortspiel. Die Bibel ist ein fragwürdiges Buch. Die Bibel, sowohl Erstes als auch Zweites Testament. Die Bibel will von uns befragt werden und sie will uns immer wieder neu anfragen. Die Bibel befragt uns und die Bibel will von uns befragt werden. Deswegen ist sie für mich das fragwürdigste Buch der Welt, mit Bindestrich. Und dieses Erlebnis, das ich zutiefst als jüdisch erlebe, weil wir Juden in dieser Tradition ja schon von Kindesbeinen an aufwachsen, im Dialog mit der Bibel zu stehen, mit dem Schema Israel, dem Credo des Judentums, Deuteronomium 6,4. Schema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, kein jüdischer Junge, der wirklich seinen Glauben ernst nimmt, kommt ohne dieses Bekenntnis schon im zarten Alter von 6, 7, 8, 9 Jahren aus. Höre Israel, dein Gott ist einzig, dein Gott ist der Wahre. Und wenn du von Kindesbein an trainiert wirst, in diese Interaktion mit der Schrift zu treten und zu spüren, dass Gott mich je hier und jetzt anspricht, obwohl das Gebot, dieses Deuteronomium 6,4, das sogenannte Credo des Judentums, schon vor tausenden von Jahren ausgesprochen wurde. Wenn ich als jüdischer Junge und als Mädchen und als Mensch spüre, Gott spricht mich heute an, wo ich gerade stehe, und fragt mich an, nimmst du das wahr, hörst du auf Gott? Vernimmst du, dass Gott dich heute anspricht, obwohl er es nicht mehr realiter äußerlich tut, aber sehr wohl innerlich? Spürst du, dass in diesen gewaltigen Worten des Credos des Judentums, Deuteronomium 6,4-10, neben den vielen anderen Worten des Judentums Sprengkraft steckt, die dich aufrütteln, sprengen will, zu Neuem, zu einem Kontext des Dialogs, dann hast du erfahren, was Gott von dir will. Und dieses Erlebnis mit der Bibel in einen lebendigen Dialog zu treten, sei es in einem der schwierigsten Bücher der Bibel, Hiob, sei es in einem amüsanten Buch wie Hohelied der Liebe oder die Sprüche Salomos oder Genesis, in denen so viele schöne Geschichten drin sind. Überall kann ich erleben, wie Gott mich durch Abraham, Isaac, Jakob, Josef hier und jetzt anspricht. Und das ist eine Faszination, von der ich überzeugt bin, Buber lehrt das auch, die dem hebräischen Wort, dem Faszinosum, hebräisches Wort, hebräisches heiliges Wort innewohnt. Martin Buber hat Unendliches geschrieben über dieses Erlebnis des Dialogs, des ewigen Dialogs Gottes mit uns, jenseits von Raum und Zeit, jenseits von historischen Fakten. Und dieses Prinzip, das Gott sei Dank Buber überleben darf, 50 Jahre nach seinem Heimgang, merke ich, möchte ich Menschen übertragen. Und in vielen Seminaren merke ich, dass Christen, die jahrhundertelang aufgewachsen sind in der Tradition des Lesens des Wortes Gottes, aber nicht des wirklich in Beziehung Tretens mit dem Wort Gottes, fasziniert sind davon, weil es etwas anderes ist. Es ist eine Terra Incognita, auch für Christen. Die spüren, sie können vom Judentum da etwas lernen, was ihnen jahrhundertelang, sogar jahrtausendelang seit unserer Trennung von Ekklesia und Synagoge abhanden gekommen ist. Und dieses Faszinieren, dieses Erwecken der Freude und der Begeisterung für die Schrift, für die Tiefe, die in der Schrift steht, für das je und hier, je und jetzt angesprochen wird durch Gott, im Geiste Bubers gebe ich mein Seminar an den Interessenten und Interessentinnen.
Wir können dann sagen, dass das Judentum begonnen hat, auch die christliche Theologie zu revolutionieren. Aber ich denke, dass eben tragischerweise, obwohl vor 100 Jahren die spirituellen Grundlagen für diese Verständigung durch Buber und Rosenzweig gelegt wurden, dann, wie gesagt, tragischerweise doch erst der Holocaust, die Shoah kommen musste, bis dass die großen Kirchen und das allgemeine Bewusstsein aufgebrochen wurden für diese neue Herangehensweise und auch diese Annäherung zwischen Judentum und Christentum. Was bedeutet für dich die Shoah in diesem Zusammenhang?
Sehr gut, dass du das ansprichst. Die Shoah, wie gesagt, wir stehen ja gerade zwei Tage hinter dem 9. November 2015. Die Shoah ist natürlich der große Bruch einer großen Gemeinschaft, die in Deutschland herrscht, zwischen Juden und Nichtjuden. Ich sage bewusst nicht zwischen Juden und Deutschen, das ist eine falsche Kontrastierung, sondern zwischen Juden und Nichtjuden oder zwischen deutschen Juden und deutschen Nichtjuden. Es ist ein massiver Bruch, nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte europäische Gesellschaft, Zivilisation. Und dennoch merke ich, dass wir in einem Prozess sehen, den Buber Heilung nannte, den Buber nannte Nach der Gottesfinsternis. Buber hat einen großen Essay geschrieben, Nach der Gottesfinsternis. Er nennt die Zeit 1939 bis 45 insbesondere, diese furchtbare Zeit, eine Zeit der Gottesfinsternis. Gott schwieg, Gott war im Finsteren. War da, war natürlich da, aber war nicht mehr sichtbar für uns. Und heute spricht er davon, dass wir in einer Phase sind, in der wir dieses Licht Gottes wieder entzünden dürfen. Ich merke das aufgrund meiner eigenen Biografie ebenfalls. Ich bin ja, wie ich vorhin schon sagte, nach Deutschland berufen worden. 1974 kam ich definitiv nach Deutschland, habe mich meinerseits entschieden, in diesem Land zu wirken. Nicht aus ökonomischen Aspekten, sondern rein aus theologischen Überlegungen, weil ich spüre, es drängt in mir, in allen Eingeweiden, für diese Heilung, für diese Erneuerung nach diesem Totalzusammenbruch zu wirken. Und jetzt will ich etwas ganz Wichtiges unseren Hörerinnen und Hörern sagen. Für mich ist die Shoah etwas Tragisches, natürlich etwas Grauenvolles, aber es ist für mich nicht die erste Shoah, die wir Juden durchstehen mussten. Wir hatten leider schon viele Shoot, das ist die Mehrzahl im Hebräischen für Shoah. Shoah ist Katastrophe, ist übrigens ein Begriff, der in der Bibel vorkommt, in den Psalmen. Möchte ich gerade auch aussprechen, der Begriff Shoah ist gar kein säkularer Begriff, sondern König David prägt ihn in einer seiner Psalmen und sagt, rette mich doch aus dieser Shoah, in der ich mich befinde, in seinem Leid. Das heißt, der Begriff ist durchaus religiös, tief religiös konnotiert. Also ein Zustand einer Katastrophe, als einer schlimmen Erfahrung, die sogar König David schon längst vor der Hitler-Katastrophe anspricht. Was ich damit sagen will, ist, wir Juden sind es leider gewöhnt, immer wieder Katastrophen durchzustehen. Schon König David, der den Begriff prägt in seinem Psalmen, weiß aufgrund seiner, nennen wir es mal Mini-Katastrophen, dass es immer wieder fürchterliche Einbrüche gibt, Zusammenstürze, seien sie individueller, seien sie kollektiver Art, in seinem Königreich, als ein Verfolgter unter König Saul, wie schlimm es ist, zusammenzubrechen. Dann haben wir die Erfahrung 587 vor, auch eine Shoah, Zusammensturz des ersten Tempels, Babylonier vernichten komplett jüdisches Leben, Grauen pur, Rückkehr der Juden unter Nehemia und Esra, Neuaufbau des Tempels und Zusammensturz unter Titus, 70 nach. Dann die spanische Inquisition, die Pogrome in Russland, die Inquisition, die Pogrome, Kreuzzüge, 11. Jahrhundert. Wir Juden sind so gewöhnt mittlerweile, so makaber sich das anhört, an Shoot, Mehrzahl von Shoah, dass es fast schon unnatürlich wäre, hätten wir keine weiteren aufzuweisen. So tragisch es ist, möchte ich es dennoch gerade mal ein bisschen süffisant ausdrücken. Natürlich war die Katastrophe 39 bis 45, die Vernichtung europäischen Judentums, einfach ein Absturz, ein Erbüssum, ein Untergang ohnegleichen. Aber dennoch weiß ich, und ich stehe in dieser rabbinisch-talmudischen Tradition, dass wir immer wieder eine Katastrophe erleben mussten, um danach erneuert und gestärkt herauszutreten. Ich möchte einen wunderbaren Satz aus der Haggadah, aus der Seder-Liturgie zitieren, aus der großen Liturgie, die wir Juden seit Jesu Zeiten rezitieren am Abend des großen Passafestes. Bechol dor vador, omdim aleinu lechaloteinu, v'akadosh baruch hu, matzileinu miyadam. In jeder Generation, zu Deutsch, ersteht ein Widersacher, ein Bösewicht wieder uns auf. Und wer rettet uns vor diesem Widersacher? Mit seinem bösen Ansehen, Gott, der Gepriesene, geheiligt werde sein Name. Ein klassischer Ausspruch aus der Seder-Liturgie, kennt jeder Jude in- und auswendig. Vielleicht hat ihn der eine oder die andere Hörerin schon mal gehört. Das heißt, die Rabbiner reflektieren schon sehr früh, zur Zeit der Entstehung der Haggadah, 1. 2. Jahrhundert, die Tatsache, dass wir Juden, weil wir Juden sind, weil wir den Namen Gottes in uns tragen, Israel, Jehuda, Hebräer, sie haben drei markante Namen, die uns in das Mysterium unseres Daseins führen. Israel, Kämpfer für Gott, mit Gott, beziehungsweise Gott kämpft für uns. Jehuda, wir danken Gott mit dem Tetragrammaton in diesem Namen, den vierbuchstabigen Namen Gottes. Und Hebräer, der Andersartige, der Hinübergehende. Wir haben, liebe Hörer und Hörerinnen, drei Namen in unserem Dasein. Hebräer, Ivri, Jude, Jehudi, Israel, Israel, die uns markieren, die uns kennzeichnen und die uns anfällig machen, seitens unserer Mitmenschen, im besten Fall uns auszugrenzen, uns zu ghettoisieren, im schlimmsten Fall uns zu vergasen. Das kennzeichnet uns Juden. Und für mich ist die Shoah, so schlimm sie war, das möchte ich noch einmal sagen, dennoch ein Meilenstein nach vielen anderen Meilensteinen, die wir durchmachen mussten, um dadurch regeneriert und reaktiviert hinauszukommen. Was wir seit 1945 in Deutschland und weltweit erleben, gerade in dem Land, in dem ich mich entscheide, zu wirken und mitzuheilen, ist außergewöhnlich. Es sind natürlich Rückschläge zu verzeichnen, wenn irgendwelche antisemitischen Geschichten sich ereignen. Aber ich als Jude möchte unbedingt sagen, dass in den letzten 70 Jahren, wir haben ja dieses Jahr 70 Jahre, 45, 2015, Außerordentliches geleistet wurde, politischerseits, ökonomischerseits, kulturellerseits, für eine Neubelebung des Judentums in Deutschland. Ich fühle mich hier als Jude sehr wohl in Deutschland. Ich stoße nicht in das Horn der Unkenrufe, die warnen vor einem jüdischen Leben und vor einer Fortsetzung jüdischen Lebens in Deutschland. Ich entscheide mich für Deutschland jeden Tag aufs Neue. Ich erlebe großartige Begegnungen mit Nichtjuden, die tiefe Scham und tiefen Schmerz und tiefe Schuld, Scham, Schmerz, Schuld, beides, alle drei mit SCA, diese drei schmerzhaften Erfahrungen in Menschen, die spüren, es belastet sie, Kinder oder Enkel oder Urenkel von Nazi-Menschen zu sein, Nazi-Tätern, Nazi-Mitmachern, und die eine Sehnsucht spüren, etwas zu erneuern in ihrem Leben. Eine Sehnsucht spüren, auf Menschen zuzugehen, die in ihrer Familie verbannt und verteufelt wurden. Die Shoah ist summa summarum für mich eine Herausforderung, die jenseits des menschlichen Verbrechertums eine Botschaft von Gott ist, der ja alles steuert, über alles waltet und schaltet, eben eine Erneuerung nach der Katastrophe zu wagen. Dazu bin ich zu sehr im Judentum verwurzelt, als dass ich diese Erfahrung, so sehr sie furchtbar war, singularisieren möchte. Sie ist einerseits singulär, aber sie ist andererseits nicht singulär, weil, wie ich eben schon ausgeführt habe, Katastrophen zu unserem Make-up, zu unserem innersten Dasein einfach dazugehören. 587 vor, 70 nach prägen das rabbinische Judentum massiv. Rabbinische Literatur zentriert massiv den Umgang mit einem erneuerten Judentum nach diesen Totalkatastrophen. Und es wird immer wieder reflektiert, dass wir uns mit Gott in Verbindung setzen müssen, jenseits der rein horizontalen Ebene mit den Widersachen, den Fokus auf die vertikale Ebene, nämlich auf die Beziehung mit Gott, legen müssen. Gott lässt es zu, dass etwas geschieht. Und wir müssen unsere Beziehung mit Gott neu definieren. Die Klagelieder Jeremias zum Beispiel im ersten Buch der Bibel, die Lamentation ist lateinisch, sind ein riesiger Reflex eines großen Mannes, des Propheten Jeremias, der diese Totalkatastrophe 587 erlebt und überlebt. Und er reflektiert sehr intensiv in seinen kurzen 5 Kapiteln diesen Niederschlag jüdischen Lebens mit sehr tiefen theologischen, ontologischen, seinsmäßigen Gedanken. Und wenn ich die Klagelieder anschaue, und das tue ich als Jude und viele andere Kapitel aus dem Buch Jeremia und aus dem Buch der Chroniker und das rabbinische Schrifttum kenne, weiß ich, wir Juden sind verpflichtet, hinauszugehen, gestärkt hinauszugehen aus dieser Katastrophe, so wie wir aus anderen Katastrophen ja auch gestärkt hinausgingen. 587 vor und 70 nach war eine niederschmetternde Erfahrung für das zentralisierte Tempeljudentum, das ja niedergerissen wurde im wahrsten Sinne des Wortes. Und es war zugleich die Geburtsstunde rabbinischen Judentums. Mit 70 nach formiert sich um Rabban Yochanan ben Zakkai rabbinisches Judentum, ein völlig neues Judentum. Ein dezentralisiertes, nicht mehr auf Jerusalem ausgerichtetes Judentum mit der Brillanz pharisäisch-rabbinischen Denkens, der Talmud. Sowohl der palästinensische oder palästinische Talmud als auch der jerusalemitische Talmud sind Frucht rabbinischen Denkens nach dieser posttraumatischen Erfahrung, wie ich sie nennen möchte. Das Trauma der Zerstörung des Tempels 70 nach durch Titus, die Exilierung der Juden in die Diaspora, waren ein kolossales, kollektives Trauma. Und dennoch ist es die Geburtsstunde, der Wendepunkt zu einem neuen, ich nenne es posttraumatischen Erlebnis, nämlich zur Erweckung eines dezentralen Judentums. Rabbiner lokalisieren ihre Gemeinden in ganz Israel, da wo Judentum noch in minimalem Ausmaß gelebt werden konnte. Das Judentum verlagert sich auf die Diaspora. Es entstehen neue Zentren, jenseits des Zentrums in Jerusalem, das ja zerstört wurde, neue Zentren rabbinischer Gelehrsamkeit, rabbinisches Denken, rabbinisches Organisieren neuer Gemeinden floriert ohnegleichen. Und das ist für mich ein Reflex dieser Totalkatastrophe. Inmitten der Katastrophe, sagt der Talmud, legt uns Gott oft ein Samen, einen Keim für etwas Neues. Die Wiege des Neuen ist in der Katastrophe. Ein ganz tiefer talmudischer Gedanke, den ich teilen möchte. Die Wiege des Neuen, der Keim des Neuen liegt im Schutt der Katastrophe. Und auch wenn eine Katastrophe so grauenvoll war wie die Auschwitz-Majdanek-Mauthausen chiffrierte Katastrophe, wir Juden müssen weiterschauen. Bechol dor vador omdim aleinu lechaloteinu, v'akadosh baruch hu matzileinu mi'adam. Nochmal dieser schöne Satz, der für einen Juden eine Conditio sine qua non ist. In jeder Generation, schon zur Zeit der Bibel, Pharao, der erste Massenverbrecher, der die jüdischen Jungs ertränken will, Totalauslöschung, über Haman, der jüdisches Leben zur Zeit Purim 485, 460 vor vernichten will. Wir kennen ja auch gewisse Holocauste in der Bibel selbst. Bis eben über die Kreuzzüge und die Pogrome und die Brunnenvergiftungslegenden und im leider schlimmsten Holocaust Shoah dieser Zeit sind wir Juden verpflichtet, uns zu regenerieren. Und das ist die Aufgabe, der ich mich auch stelle. Mit all den Schmerzen und den Wunden, die das mit sich bringt. Aber ich bin in meinem Wesen so sehr Jude, der Dankbare. Jude heißt ja Dankbarer. Jehudi ist der Dankbare. Ich bin in meinem Wesen so sehr Hebräer, so sehr Ivri, ein Hinüberschreitender, ein Hinübergehender. Ich bin so sehr Israelit, ein Kämpfer mit Gott, der das Neue angehen will, kämpferisch angehen will, dass ich gar nicht anders kann, als wirklich mit der Kraft Gottes hinauszugehen in das Neue und in das Heilende.
Ich höre aus deinen Worten heraus, dass der Jude sich unmittelbar von Gott berufen fühlt, das Judentum als auserwähltes Volk Gottes. Das war ja oft der Stein des Anstoßes, weil die nichtjüdischen Völker das als ausschließlich oder arrogant empfunden haben. Was aber das Gegenteil der Wahrheit ist, weil es ja quasi auf einen innigen Herzensbund mit Gott hinweist und die anderen ja gar nicht ausschließt, sondern zumindest endzeitlich, wenn der Messias kommt, die anderen mit einschließt und einlädt. Und du sprichst eben von dieser unglaublichen Auferstehungs- und Wiederbelebungskraft, die im Judentum da ist und die ja auch Zeugnis davon ablegt, dass dieser Bund tatsächlich existiert. Denn diese Phönixkraft, aus der Asche immer wieder neu zu erstehen und überall wieder in neue Horizonte hineinzugehen, ist ja etwas, was jeder historischen Erfahrung widerspricht. Das kann man ja nicht anders sagen. Es sind so viele Völker und Reiche untergegangen. Und solche Vernichtungsaktionen hat kein anderes Volk der Erde so überlebt und so nutzbar gemacht für neue Bewegungen, Erkenntnisse und Lebensformen wie das Judentum. Und damit berühren wir wirklich eine wichtige Frage, weil wir erkennen jetzt die Verwandtschaft mit dem Christentum, was ja auch dieses Auferstehungsmotiv ganz zentral hat, aber gleichzeitig in der klassisch-christlichen Theologie ja diese These vorherrscht, das Dogma kann man sagen, dass das Christentum, das Judentum, die Tora abgelöst hat, was wir heute als Sukzessions- oder Substitutionstheologie bezeichnen. Und wo ja meistens das eigentliche Hindernis für eine christlich-jüdische Begegnung immer daran bestanden hat. Könntest du dazu etwas sagen, zu diesem Problem der Substitutionstheologie?
Das ist eine wichtige Überlegung. über die wir unbedingt sprechen müssen, die Replacement Theology, wie sie im Englischen genannt wird, die Substitutionstheologie des Christentums, hat ja leider ungesunde Früchte, schlechte Früchte gezeigt, weil die Ekklesia, die Gemeinschaft der Herausgerufenen, die messianischen Juden, beziehungsweise später die Heidenchristen, in ihrer Überheblichkeit, wie David Flusser, der große Bahnbrecher des jüdisch-christlichen Dialogs, sagte, nicht mehr bereit waren, ihre Wurzeln demütig zu akzeptieren, sondern sich als die neue Frucht, der neue Baum definierten und das Judentum verdrängten, völlig verdrängten, eben ersetzten. Substitution heißt ja ersetzen, genau. Replacement, man ersetzte radikal durch theologische Pseudo-Argumente die Verwurzelung im Judentum. Das hat verheerende Folgen gezeitigt. Die Theologie, diese falsche Theologie der heidenchristlichen Gemeinschaft ab 325, ab der konstantinischen Wende, hat zu einer ungemeinen Überheblichkeit geführt. Christen, sprich die heidenchristliche Gemeinde, schnitt sich förmlich ab, wie mein Vater zu sagen pflegte, von ihren Wurzeln. Und wer Minimalkenntnisse der Botanik hat, weiß, dass er sich abschneiden von den Wurzeln verheerende Folgen hat. Auch wenn nur ein Teil der Wurzeln angeschnitten wird, kann der Transport von Nährstoffen und Wasser nicht mehr in die oberen Regionen des Baumes kommen und die Früchte sind mager oder fallen ganz aus. Es ist verheerend, wenn man sich von seiner Wurzel, von seiner Grundlage abschneidet, denn der Austausch, der Kreislauf von oben, von unten nach oben und von oben nach unten wird unterbrochen, sodass die Kirche im Grunde um sich selbst geschadet hat. Die Kirche, ich nenne bewusst die Kirche als Institution, in dieser Tradition stehend, bis 1945, das muss man ganz offen aussprechen, sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche bis 1945, bis zu dem markanten Schnitt, hat sich als die erneuerte Gemeinschaft Israels definiert. Das Novum Israel, das neue Israel. Die Kirche war das neue Israel, das alte Israel hat abgedankt, ging in sehr gehässigen Predigten vor der Nazizeit unter in Auschwitz. Und dementsprechend habe man ja eine Legitimation durch die Katastrophe der Judenvernichtung und durch andere verheerende Schläge, die man als Strafen Gottes interpretierte, sich als das Bessere, als das Novum Israel zu fühlen. Gefährlich, einfach gefährlich. Seit 1945 bin ich unendlich dankbar, dass sowohl katholischerseits, insbesondere katholischerseits, als auch evangelischerseits eine neue Erkenntnis aufgekommen ist. Das haben wir vorhin besprochen. Leider bedurfte es eben dieses katastrophalen, kolossalen Einschnitts, damit eine neue Besinnung stattfindet. Katholischerseits kam es dieses Jahr übrigens auch ein Jubiläum, 50 Jahre Nostra Aetate, das Konzilspapier von Giuseppe Roncalli, dem großen Papst Johannes dem 23., der ein Konzil einberief von 1962 bis 1965 und dazu aufrief, in den Juden die älteren Geschwister zu sehen, die Brüder und Schwestern, von denen man nur lernen könne, was es heißt, ein Volk Gottes zu sein, denen man sich anschließen müsse und die man keinesfalls verdrängen dürfe. Eine radikale Erneuerung der katholischen Kirche. Dem folgten weitere große Papiere der katholischen Kirche und der großen Kommission der katholischen Kirche auf Bundesebene, auch weltweit in den verschiedenen Landeskirchen. Und auch protestantischerseits merke ich ein Ringen, wiewohl es noch nicht so umfassend und so eindeutig ausgesprochen wurde wie katholischerseits, aber ich spüre ein großes Ringen. Vielleicht, ich hoffe, dass es noch stärker werden wird, kurz vor 2017, dem Lutherjahr, diese Wurzeln wieder zu integrieren und zu merken, wie Paulus in seinem großen Gleichnis in Römer 11, 18 ausdrückt, nicht du trägst die Wurzeln, zu den Heidenchristen in Rom sprechend, sondern die Wurzel trägt dich. Für mich sind heute Ekklesia und Synagoga, das spricht die Gemeinschaft der Heidenchristen und die Gemeinschaft der Juden, die nicht in Jesus, den Messias sehen, zu welchem ich natürlich auch als Jude gehöre, gleichberechtigte Partner im Ringen um das neue Verständnis Gottes. Wir beide bemühen uns, wir beide arbeiten miteinander in Deutschland, weltweit, als Brüder, als Geschwister, man kann auch das Bild von Tochter und Mutter beziehungsweise Sohn und Tochter benutzen, das ist für mich austauschbar, entweder definieren wir uns als Geschwister oder Mutter und Tochter, wir sind aber heute gleichberechtigte Partner, wiewohl es diesen zeitlichen beziehungsweise diesen spirituellen Unterschied gibt, dass wir als Juden zuerst auf der Bildoberfläche sein durfte, nicht weil wir besser sind, wie in Deuteronomium immer wieder betont wird, sondern weil wir von Gott zuerst berufen wurden, das Heil in die Welt zu bringen, die Erlösung. Johannes 4, 22 möchte ich unbedingt ansprechen. Das Heil kommt von den Juden. Hayeshua ba meha Yehudim. Ein großer Satz, einer der schönsten Sätze im Neuen Testament. Das heißt, von uns, von den Juden, von dem erwählten Volk Gottes, ist etwas gekommen, was sich dann ausbreiten durfte über die Ekklesia und später ebenfalls 632 mit der Hijra von Mohammed aus Mekka nach Medina in den Islam hinein. Wir sind die Mutterreligion, nennen wir es mal so. Daraus entstand unsere Töchterreligion, Christentum und Islam. Das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun und nichts mit Besserwisserei, sondern mit einer einfach zeitlichen, sprich chronologischen Anordnung und mit einer Berechtigung des Gebens, damit der andere davon profitiert und umso größer wird. Wir Juden, Friedrich Herr war ein großer österreichischer Theologe, der in seinem bahnbrechenden Buch schon in den 70er Jahren davon sprach, wir Juden sind Gottes erste Liebe. Ein Buch, das ich jedem Hörer und jeder Hörerin ans Herz legen möchte, es ist neu aufgelegt worden. Der große österreichische Theologe nennt unsere Beziehung zu Gott und Gottes Beziehung zu uns Gottes erste Liebe. Und wenn Gott sich verliebt in ein Volk, wie es im Deuteronomium immer wieder heißt, ist nicht die Rede von Logik, sondern ist die Rede von, nennen wir es mal, Emotionalität und Spiritualität. Wenn wir die Bibel, das heiligste Wort Gottes, ernst nehmen, dann ist davon die Rede, ich habe euch erwählt und ihr seid mein Eigentum, am Segular, das sogenannte erwählte Volk. Erwählte Volk ist nicht richtig übersetzt. Das hebräische Wort, der Terminus heißt am Segular. Am Segular ist in seiner Radikalität und Originalität das geliebte Volk, das Lieblingsvolk Gottes. Das müssen wir auch aussprechen. Dieser Terminus, the chosen, das
ist ganz wichtig, ja.
Genau, the chosen people oder le peuple élu auf Französisch, ist etwas, was sekundär hineininterpretiert wurde.
Ja.
Was so den Nimbus mit sich bringt, wir sind erwählt und die anderen sind nicht erwählt, was natürlich nie gemeint war. Ja. Sondern am Segular heißt das Geliebte. Und Liebe ist jenseits von Rationalität. Wenn ein Mann sich in eine Frau verliebt oder eine Frau sich in einen Mann, hat das nichts mit Logik zu tun. Nicht weil man sich in jemand verliebt, man verliebt sich nicht in jemand weil, sondern es ist einfach ein Gefühl, eine Hingezogenheit, die jenseits von reiner Logik ist, von reiner formaler Logik. Gott entscheidet laut dem heiligen Wort der Bibel, ich habe dich geliebt und ich habe dich zu meinem Volk gerufen. Gerade weil du nicht stark bist, gerade weil du nicht groß bist, gerade weil du nicht ansehnlich bist, Israel. Sozusagen paradoxal. Nicht, weil wir Israeliten, steht im Deuteronomium, besonders herausragend waren, besonders exponiert, im Gegenteil. Wir Juden waren immer schon das kleinste, unangesehenste Volk und von allen ausgeschlossen, weil wir eben Juden waren. Und gerade deshalb, das ist die Paradoxalität der Liebe Gottes zu uns, hat uns Gott zu sich gezogen. Wie Jeremia sagt, ich habe dich von jeher zu mir gezogen und ich habe mich in dich verliebt, Tochter Zion. In der Bibel finden wir immer wieder sehr viele zärtliche Begriffe aus der Erotik von Mann und Frau, die die Liebe zwischen Gott und Israel zum Ausdruck bringen, die überhaupt nichts mit Logik oder Rationalität zu tun haben. Und das gefällt mir an Friedrich Herr so gut, wenn er als Katholik wohlgemerkt, nicht als Jude, davon spricht, wir sind Gottes erste Liebe und Christen und Moslems kommen als zweite und dritte Liebe. Was aber nichts zu tun hat mit Präferenz, sondern es geht einfach nur um eine zeitliche Reihenfolge. Gott hat bestimmt, dass wir die erste Liebe sind. Und dann kam ein zweiter Geliebter hinzu, nämlich das Christentum, aus uns heraus. Denn das Christentum ist ohne das Judentum nicht verstehbar und nicht stehbar, beständig. Und dann kam noch als dritter Bundespartner eben der Islam hinzu. Und wenn wir diese Replacement Theology, diese Substitutionstheologie wirklich abschaffen und merken, dahinter ist eine Ordnung Gottes. Eine Ordnung Gottes, die jenseits von Hybris besteht, jenseits von Überheblichkeit, die man uns Juden immer wieder unterstellte, dann kommen wir wieder in die Ordnung Gottes zurück. Gott hat beschlossen, dass wir Juden das Geliebte, das erstgeliebte Volk sind. Und dann ging über uns die Mission, der Auftrag Gottes weiter in das Christentum, in das frühe Judenchristentum, das sich dann abspaltete zur heidenchristlichen Gemeinschaft, die das Judenchristliche in sich immer mehr aufnahm. Und daraus wurde durch Gottes Fügung im 7. Jahrhundert der Islam, die weitere große monotheistische oder abrahamitische Religion. So dass wir heute drei Partner sind. Mit einem gewissen Copyright sozusagen, Copyright-Bezug im Hinblick auf uns Juden, aber nicht im mindesten verbunden mit Überheblichkeit oder mit Besserheit sozusagen von uns Juden, sondern aus uns entspringt etwas, die Quelle, die sich dann aber ergießt in einen Fluss und in einen weiteren Nebenfluss, die dann eigenständig fließen dürfen, nämlich das Christentum und der Islam. Aber die Quelle, wenn ich in diesem Naturbild bleiben darf, ist das Judentum. Ohne diese Quelle, diese frische, lebendige Quelle, aus der dieses Quellwasser strömt, kann der Fluss Christentum und kann der Fluss Islam nicht fließen, nicht strömen, nicht in Bewegung bleiben. Und darum bin ich so dankbar, dass wir heute sowohl amerikanischerseits als auch europäischerseits immer mehr Theologen haben, die merken, es geht so nicht. Wir schneiden uns ins eigene Fleisch, wir Christen. Wenn wir an dieser Substitutionslehre weiter festhalten, es schadet uns, es führt in die Katastrophe, die wir vor 70 Jahren zeitigten. Und es führt auch, was ich bei vielen Christen erlebe, in eine ganz tiefe Sinnkrise. Wie können wir zulassen, dass das geliebte Volk Gottes so erniedrigt, so massakriert werden konnte im Namen des Christentums? Und das möchte ich kurz erwähnen. Selbst wenn die Verbrechen der Nazizeit durch Heiden geschah, alle Verbrecher der Nazizeit, von Hitler bis zu den einfachsten Schergen in den Konzentrationslagern, waren getaufte Christen. Alle Mörder der Nazizeit waren keine Monster, die aus dem Urwald kamen, aus finstersten Heidentum, sondern waren ursprünglich getaufte Katholiken und auch getaufte Protestanten, die eine solide katholisch-evangelische Sozialisierung erfuhren mit allem, was das Bibelbewusstsein mit sich bringt und der degenerierten zu Monstern von dem Hintergrund eines christlichen Bewusstseins in ihrer Kindheit und Jugend. Das müssen wir aussprechen. So dass wir auf jeden Fall festhalten müssen, das Christentum hat versagt. Rolf Rentorf, Professor Rolf Rentorf, der seit 2 Jahren ebenfalls im Himmel ist, spricht davon, dass die Krise von Auschwitz die Krise des Christentums ist. Ja. Nicht nur die Krise des Judentums, sondern primär die Krise der unterlassenen Menschlichkeit, der unterlassenen jesuanischen Nächstenliebe gegenüber dem jüdischen Bruder und der jüdischen Schwester ist, die in den Flammen der Krematorien aufging. Das ist ein ganz großes Wort eines ganz großen deutschen Protestanten, den ich hiermit sehr ehren möchte, Rolf Rentorf aus Heidelberg, der viel dazu geschrieben hat, aber seine größten Gedanken sind in dem Aufsatz enthalten, den kann man auch über das Internet runterladen, der ist kostenlos erhältlich, ist in Auschwitz das Christentum gestorben. Ein großer 10-seitiger Aufsatz, den ich den Hörern und Hörern ans Herz legen möchte. Kostenlos downloadbar, ist in Auschwitz das Christentum gestorben. Eine Provokation pur, schon vor 30 Jahren ausgesprochen, mit der er kulminierenderweise ausdrücken wollte, wir Christen müssen uns schämen, und zwar im Grund und Boden, dass im Namen des Christentums, im Namen getaufter Menschen in der Nazizeit Juden, unsere besten Brüder und Schwestern, vernichtet werden mussten.
Ja, der Nationalsozialismus, man kann ihn in dem Sinne eigentlich als eine säkularisierte und dämonisierte Variante der Substitutionstheologie betrachten, weil dieses Potenzial der absoluten Judenvernichtung wäre ohne diese 1,5- bis 2000-jährige Vorgeschichte des christlichen Antisemitismus überhaupt nicht denkbar. Und ein wesentliches Stichwort in dieser Substitutionstheologie ist ja im Grunde genommen, dass man das Judentum darauf reduziert, dass es der einzige Sinn und Zweck des Judentums darin besteht, das Erscheinen des Messias vorzubereiten. Man hat also eigentlich die Erwartung des Messias, das Vorbereiten der messianischen Ankunft zum einzigen, ja, zur Sinn und Berechtigung des Judentums erklärt. Und damit hat man ja das Judentum völlig unzulässig reduziert, geschrumpft, verfremdet, verzerrt. Könntest du bitte etwas dazu sagen, was der Messias und die Messias-Erwartung für das Judentum von innen heraus bedeutet?
Der Messias ist der große Prototyp im Judentum, auch ein jüdischer Begriff natürlich, der Gesalbte, der die Erlösung personifiziert. Wobei wir natürlich bei dem Thema Erlösung sehr differenzierend arbeiten müssen. Das Thema Erlösung kommt im Ersten Testament, in der Tora, ganz oft vor. Primär ist Gott mein Erlöser. Das müssen wir zunächst mal für die Hörer und Hörerinnen aussprechen.
Genau.
Genau, Gott ist mein Erlöser. Ich habe dich von je und je erlöst, spricht Gott. Primär ist das Judentum, das klassisch normative Judentum, das biblische Fundament hat und später rabbinisch ausgeführt wird, theozentrisch. Das heißt, Gott ist mein Erlöser. Wird immer wieder in den Psalmen erwähnt und immer wieder in den 5 Büchern Mose. Ich bin dein Erlöser. Gerade Jesaja erwähnt das immer wieder. Tochter Zion, ich, Gott, bin dein Erlöser. Ich werde dich erlösen aus deiner Pein. Ich werde dich erlösen aus deiner Versklavung. Ich werde dich erlösen aus aller Drangsal. Außer mir gibt es niemanden. Jesaja, der große Prophet des Judentums im 8. Jahrhundert vor der Zeitrechnung, der das jüdische Volk radikal erneuert zu einem gottzentrierten Dasein, spricht immer davon, jenseits einer menschlichen Gestalt, die er natürlich in den Gottesdienstliedern christlicherseits immer wieder anspricht, ist Gott mein Erlöser. Gott, Vater, ist mein Erlöser, der mich immer erlöst hat, Stichwort Auszug aus Ägypten, und der mich immer wieder aus allen Drangsalen, die auch Jesaja in seiner Zeit erlebte, erlösen wird. Dennoch gibt es auch eine humane, eine menschliche, eine anthropologische Dimension dieser Messianität. Das ist der Maschiach, der in Jesaja 2, Jesaja 11 erwähnt wird, der die Zeitenwende personifizieren wird. Die berühmte Vision in Jesaja 11, wonach ein Junge mit einer Natter spielen wird und der Löwe wird Stroh fressen etc. Die großen Geschichten um Schwerter, die zu Pflugscharen umgewandelt werden. Das ist eine Fokussierung oder eine Anthropozentrierung dieser Erlösungsrolle Gottes. Aber das Judentum legt in seinem Denken, insbesondere in seinen großen jesajanischen Schriften immer wieder den Fokus auf Erlösung muss gottzentriert sein. Wenn ich versuche, einen Menschen zu substituieren für Gott, wird diese Messianität nicht richtig verstanden. Und darum ist das Judentum so sehr in einem Spannungsfeld mit dem Christentum, das in Jesus Christus, in Anführungszeichen Jesus Christus, Jesus den Messias, ja die Messianität personifiziert sieht. Das Judentum sieht in dem Messias einen Boten, einen Gesandten Gottes, der auf Erden das tun wird, was Gott zu seiner Zeit, zur Gotteszeit, für richtig hält. Das heißt, wir glauben natürlich daran, dass ein Messias, ein Maschiach, Messias ist der Maschiach, der Gesalbte, der mit frischem Öl laut uralter orientalischer Tradition gesalbt werden wird. Wir glauben daran, dass dieser Maschiach, Messias, Christos, griechisch, kommen wird. Aber das Judentum ist nicht so sehr personenfixiert, als mehr Gott fixiert. Wir Juden, sprich die klassisch normativen Juden, sind zu sehr in unseren Schriften geschult, dass Jesaja und Jeremia und auch Deuteronomium davon spricht, ich, dein Erlöser, werde dich erlösen. Und zwar so, wie ich es für dich vorgesehen habe, zu den entsprechenden Umständen. Der Bote, der dann kommt, der Maschiach, wird eine ganz untergeordnete Rolle bekommen. Das heißt, er wird dieses Walten und Schalten Gottes umsetzen. Ja. Er wird uns zeigen, dass Gott, der über allem thront und in allem wirkt, die Zeit für gekommen hält, so dass sie sich sichtbar zeigen darf in Gestalt des Maschiach, des Gesalbten, der dann durch diese große Erscheinung auf Erden sichtbar werden wird. Aber wir Juden sind immer wieder gehalten, auch die großen, durch die großen rabbinischen Schriften, postbiblisch, nicht den Fokus auf eine Person zu reduzieren. Das heißt, nicht uns vorzustellen, wie kommt er und welche Eigenschaft er hat. Er ist er jungfräulich geboren, ist er nicht jungfräulich geboren, was so der große Fokus im Christentum ist, sondern wirklich immer auf unsere Beziehung zu Gott zu achten. Was erwartet Gott in jeder Generation von uns? Und wie sanieren wir unsere Beziehung zu Gott, so sie, wie leider in der Bibel immer wieder genannt, in schlechten Kontexten steht. Es ist, das Judentum ist viel stärker auf Gott ausgerichtet, viel stärker in einer Gott-Mensch-Beziehung stehend, als in einer Gott-Mittler-Beziehung. Das Christentum ist seit der Entstehung des trinitarischen Bekenntnisses sehr stark ausgerichtet auf die Dreieinheit von Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Da war es etwas, was das Judentum natürlich nicht mitträgt. Und dementsprechend ist eine große Fokussierung auf Jesus Christus. Jesus, den Christus, den Messias. Das lehnt das Judentum ab. Wir Juden kennen den Namen des Messias gar nicht. Wir wissen nicht, wer er sein wird. Er wird auch zur biblischen Zeit nicht erwähnt. In Maleachi 3 wird erwähnt, dass Elia sein großer Bote sein wird. Elia wird die große Ankündigung des Messias, des Maschiach, leisten. Und dann wird eines Tages der große Tag kommen, wie Maleachi 3 schließt, in dem dieser Maschiach, der Gesalbte des Herrn, kommen wird. So karg, so wortarm bedeckt sich das Judentum, wenn es zum Thema menschliche Messianität zu sprechen kommt. Maleachi 3 ist da ein ganz großes Zeugnis. Es kommt ein großer Tag, der ist uns im Moment verhüllt, er wird uns enthüllt werden, wenn Gott es für richtig hält. Und dann werden wir sehen, welcher Messias es sein wird. Mein Vater sagte immer, er schließt nicht aus, dass Jesus der Messias der Christen, der Gesalbte der Christen, auch unser Messias am Ende der Tage sein wird. Aber noch wissen wir es nicht.
Ja.
Und das ist eine ganz große Wegscheide zwischen uns Christen und Juden. Wir Juden sind mehr Gott fixiert, wir Juden sind mehr tätigkeitsorientiert. Und Christen wissen, das sage ich nicht tadelnderweise, sondern wir unterstellen es, dass Jesus als Messias, letztlich one of our boys, ein jüdischer Junge, ein jüdischer Mann, zu ihnen kam, um sie als Heidenchristen, als überwiegende Gemeinschaft der Heiden zur Gemeinschaft Israels hinzuzufügen, sodass wir alle heute in einem großen Gottesboot sitzen und für Gott wirken dürfen, für Gott durch das Meer des Lebens navigieren dürfen. Aber für uns Juden bleibt es noch ein Warten. Das macht für uns das Leben natürlich schwieriger, weil wir noch nicht diese Ersterscheinung hatten. Die Ersterscheinung des Messias hatten wir Juden noch nicht.
Aber das ist auch ein Ansporn, ein Motor. Immer weiterzuarbeiten an der Heilung der Welt und sich quasi nicht auf irgendwelchen eschatologischen Lorbeeren auszuruhen, nach dem Motto, Gott wird es schon richten, sondern wir als Juden, wie alle Menschen, sind berufen, an Gottes Werk mitzutun.
Richtig, richtig. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, nämlich die Imitatio Dei oder die Kooperation mit Gott ist für uns Juden besonders im Vordergrund, weil wir uns von Gott berufen wissen, in dieser unvollständigen, noch unvollkommenen Welt mitzuwirken und zu ihrer Vervollkommnung beizutragen. Ja. Es gibt in Amerika, das möchte ich auch kurz einwerfen für unsere Hörer und Hörerinnen, viele progressive Rabbiner, liberale Rabbiner, die davon sprechen, das Thema Messias, auf das wir ja noch ausgerichtet sind, ist eine kollektive Erfahrung. Ja. Das heißt, wenn die Bibel, sagen diese Rabbiner, die Kolleginnen in Amerika, wenn die Bibel von einem Messias spricht, spricht sie von einem kollektiven Erlebnis, das sich auf uns alle erstreckt. Wir sind alle, wie Paulus in seinem schönen Bekenntnis in Korinther und Römer sagt, wir sind alle Glieder am gleichen Leibe. Ja. Das ist eine wunderschöne kabbalistische Vorstellung, die davon spricht, dass Adam Kadmon, der erste Adam, das Urbild des Adam, noch vor dem edenischen Abraham, ein Riesenmann war, ein Riesenmensch war, ein androgyner Mensch, an dessen Körper die ganze Menschheit hing. An diesem riesen metaphorischen Adam hing die ganze Menschheit. Alle Milliarden Menschen, die noch kommen sollten, hingen an diesem Adam Kadmon, an diesem ursprünglichen Adam. Und das ist ein Bild, das heute in der amerikanisch reformierten jüdischen Theologie genannt wird, nämlich, dass wir gar nicht fokussiert sein müssen auf einen Menschen, der da kommt. Wiewohl Zacharia 9,9 davon spricht, dass ein Messias kommt und auf einer Eselin einreiten wird. Aber diese progressive amerikanische Deutung kollektiviert dieses Bild. Das heißt, dieser Mann ist ein Bild für ein Erleben, das sich kollektiv darstellen wird. Wir alle sind auf dieser Eselin, die in Jerusalem einreiten wird. Was ja das klassische Weihnachtslied ist. Tochter Zion, siehe, da kommt dein Erlöser, reitet auf einer Eselin. Ja. Was ich wirklich unseren Hörern und Hörern zu bedenken geben möchte, dass Messianität aufgrund meines Edikts von vorhin 70 Gesichter, die Tora, nicht unbedingt reduziert werden muss auf einen Mann, der da kommt und wirklich auf einer Eselin sitzt. Und wenn er kommt, ist das Meer erfüllt von Erkenntnis Gottes, wie das Meer, das Land erfüllt von Erkenntnis Gottes, wie das Meer von Wasser, wie Jesaja es ja in 11,9 anspricht. Sondern wir können uns immer mehr hineinlassen, gerade weil die Rückkehr, beziehungsweise für uns Juden, die Ankunft des Messias so säumt, uns bewusst zu machen, dass Gott eine bestimmte Pädagogik mit uns hat. Ja. Nämlich, dass wir aufhören, ausgerichtet zu sein auf den Weihnachtsmann, genau, oder auf den Nikolaus, der da kommt, ein großer Mann mit einem großen Sack, oder Knecht Ruprecht, der die Geschenke ausschüttet, was ja so ein bisschen kindliches Denken ist, sondern wir sollen erzogen werden in eine höhere Messianitätsdeutung, nämlich dass Gott will, dass wir erkennen, wir alle sind Glieder an diesem Leibe, an diesem spirituellen Leibe Messias. Wir alle tragen dazu bei. Und der Talmud sagt immer wieder, wenn ein Jude säumt in seiner Tätigkeit, die von ihm erwartet wird und von ihm gefordert wird, kann der Messias, wie auch immer man ihn sich figürlich vorstellt, nicht kommen.
Ja.
Ich kann nicht einfach passiv mich zurückziehen und sagen, ich warte, er wird ja eines Tages kommen. Sondern wir sind alle je und je gefordert, in jeder Generation mit unseren Fähigkeiten dazu beizutragen, dass dieses Gesamterlebnis Gesalbter, dieses Gesamterlebnis Erneuerung, dieses Gesamterlebnis Gott wirkt in uns hinein, über uns, die wir ja alle seine Kinder sind, getätigt wird.
Das heißt, Messias bedeutet einen Aufbruch der gesamten Menschheit, ein Neuanfang. Auch dahingehend, dass jeder Mensch eigentlich jeden anderen Menschen fast schon körperlich als Geschwister erlebt. Nicht als irgendein anderes Wesen, das darwinistisch da im Existenzkampf vor sich hin tobt, sondern tatsächlich als existenziell verbunden. Man kann da auch nicht sagen, was muss jetzt zuerst kommen, muss erst der Messias kommen, damit die Menschheit besser wird, oder muss erst die Menschheit besser werden, bis der Messias kommt, sondern das ist irgendeine nicht kausale Gleichzeitigkeit. Weil das ja auch im Grunde genommen die Menschen immer wieder auf Abwege führt, wenn sie denken, sie müssten das in irgendeiner Weise bewirken oder eben passiv warten. Das heißt ja im Grunde genommen, dass in der Gestalt von Jesus, der ja jetzt in gewisser Weise beiden Religionen angehört, auch wenn der jüdische Jesus auch erst in der Neuentdeckung ist, sich beide Religionen begegnen können. Wie erlebst du die Resonanz, sagen wir mal, der jüdischen Geschwister auf deine Arbeit?
Das ist eine sehr gute Frage. Jesus ist und bleibt eine sehr umstrittene Gestalt zwischen Juden und Christen. Shalom ben Chorin, der große Mann, der ebenfalls ein Jubiläum hatte, jetzt vor 2 Jahren, wäre er 100 Jahre alt geworden, sprach immer davon, Jesus ist die große trennende und die verbindende Figur zwischen Juden und Christen. Jesus ist die zentrale verbindende und die zentrale trennende Figur von Juden und Christen. Leider ist Jesus für viele Juden immer noch ein Reizwort, eine Belastung, weil mit Jesus die Kreuzzüge und die Kreuzigung vieler Juden zur Zeit Pontius Pilatus und zur Zeit des Mittelalters einhergeht. Ich gehöre Gott dankenswerterweise zu den Juden, zu den wenigen Juden in der Tradition von Pinchas Lapiden, meinem Vater, und Leo Beck und Shalom ben Chorin und David Würser, die Jesus wirklich integrieren in mein gesamtjüdisches Denken. Jesus, Jehoshua, der Erlöser, ein Name, der sehr sachverwandt ist mit Jesaja und mit Hosea, die drei großen Propheten, die drei großen Männer, Propheten und Männer des Judentums, haben eine innerliche Sprachverwandtschaft. Hosea, Jeschajau, Jeshua sind so innerlich kongruent, wenn wir uns die großen Worte des Propheten Hosea anschauen, die großen Worte des Propheten Jesaja und die großen Worte des Rabbi und Propheten Jesus, dass man sich nicht des Eindrucks erwehren kann, sie schöpfen aus einem gleichen Fundus. Dennoch müssen wir natürlich berücksichtigen, das muss ausgesprochen werden, dass im Laufe der Wirkungsgeschichte von 2000 Jahren die blutige Vergangenheit der im Namen Jesu verübten Verbrechen nicht ausgelöscht werden kann. Viele Juden, die ich kenne, und Hörer und Hörerinnen werden das bestätigen, viele Juden und Jüdinnen sind nicht ansprechbar auf den Namen Jesus. Nicht, weil Jesus per se ein schlechter Jude war, im Gegenteil, aber weil im Namen Jesu so viel Schlimmes begangen wurde. Weil im Namen Jesu die Entzweiung, die Spaltung praktiziert wurde zwischen Judentum und Christentum, sind viele Juden noch sehr verwundet. Viele Juden sind verwundet, wenn sie den Namen Jesus hören, weil sie damit die Kreuzzüge und Inquisitionen, all dessen, was man im Namen Jesu zu Unrecht tat, assoziieren.
Richtig.
Daher müssen wir sagen, bleibt es nach wie vor eine sehr belastete Beziehung, wiewohl ich mich ungemein bemühe, in meinen Seminaren europaweit Heilung zu betreiben, sprich Christen die Schönheit Jesu zu zeigen, die Größe Jesu, das Jude sein Jesu. Aber wir müssen es aushalten, dass viele jüdische Gemeinden in Deutschland, in Europa nicht ansprechbar sind auf dialogische Begegnung mit Christen, in denen es wirklich um das Eingemachte geht, zur Sache geht, modern deutsch gesprochen, nämlich um das Lesen der Evangelien, das Lesen der paulinischen Briefe und eine Rückholung, eine Heimholung, wie Sharon Ben-Chorin sie nannte, Jesu in das jüdische Denken. Dazu ist die Vergangenheit noch zu stark in den Genen, in den Knochen vieler Juden, die mit Jesus zu viel Schlimmes assoziieren, das im Namen dieses Jesus durch die Kirche begangen wurde.
Ja, jetzt kommen wir langsam zum Ende unseres Gespräches und abschließend möchte ich bitten, die Horizonte, die Perspektiven, die sich für dich persönlich in dieser wunderbaren christlich-jüdischen Arbeit stellen, noch auszuführen. Weil wo für dich persönlich jetzt die Reise hingeht, wenn wir so ein bisschen die nächsten Jahre, 10 Jahre nach vorne blicken, die Weltlage spitzt sich in jeder Hinsicht zu. Wir sehen überall, dass die Religionen auch wieder kriegerisch und intolerant aufeinander prallen. Und der jüdisch-christliche Dialog steckt ja eigentlich noch in einer Pionierphase. Immer wenn man ich bin ja jemand, der zum Judentum konvertiert, heimkehrt, wenn ich mit Christen spreche, bei aller Offenheit, die für diesen Dialog da ist, dass jemand jetzt vom Christentum zum Judentum geht, im Sinne eines Heimkehrers, das stößt immer noch auf extremes Unverständnis. Wie man doch quasi den Erlöser schon hatte und wieder preisgibt. Sodass eigentlich die tiefe Erlösungsfülle und Absolutheit, Vollkommenheit, die im Judentum da ist, so in den Köpfen und Herzen der Gemeindemitglieder oft so noch nicht angekommen ist.
Eine sehr wichtige Frage, Thomas. Ich danke dir dafür, du Heimkehrer. Ich erlebe es so, dass ich sehr dankbar bin, wie ich eingangs ausführte, dass Christen und viele interessierte Menschen, die nicht mehr im Christentum stehen oder im Christentum waren, aber sich etwas distanziert haben, merken, das Judentum hat eine Faszination, hat eine Tiefe, die ihr Leben nur bereichert. Ich wünsche mir so sehr und ich arbeite daran, dass das Judentum in Deutschland zu einer Normalität in Anführungszeichen wird, zu einer gewissen Normalität insofern, dass das Judentum etwas wird, was es vor der Shoah war, nämlich zu einem integrativen Element, das bis 30. Januar 33 zum selbstverständlichen Erscheinungsbild in Deutschland gehörte. Bis 1933 waren Juden, ich weiß es aus vielen
Orten, großen Synagogen in jeder Stadt.
Es wimmelte ja vor großen Synagogen. Die Juden waren integriert. Es gab Synagogen in den kleinsten Löchern in Bayern, in Regionen, in denen ich ja mütterlicherseits meine Wurzeln habe. Es gab große Synagogen in Wien, in denen ich väterlicherseits meine Wurzeln habe. Das Judentum hatte eine Präsenz, eine ganz selbstverständliche Präsenz, sei es säkularer Art, durch viele Bauten, die Juden eben initiierten, das Bauhaus, das das Judentum, die jüdischen Architekten forcierten, sei es die wunderbare Sakralarchäologie, die die Juden ebenfalls initiierten, so dass Judentum präsent war. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir daran arbeiten, wir alle in Deutschland und europaweit, dass das Judentum nicht mehr so eine exotische Erscheinung wird, mit der man sich interessanterweise und interessierenderweise beschäftigt, sondern dass Christen immer wieder merken, dass ihr Glaube, das Christentum eben steht und fällt mit dem Judentum. Und dass diese Heimholung, diese innere Heimholung, von der Sharon Ben-Chorin sprach, zu einer Natürlichkeit wird. So dass ich weiß, wenn ich mich mit Judentum beschäftige, erkenne ich die Wurzeln meines christlichen Sonntags. Wenn ich mich mit Judentum beschäftige, erkenne ich die Wurzeln meiner christlichen Liturgie. Keine christliche Liturgie kann bestehen ohne jüdische Elemente, die der Priester, der katholische Priester oder der christliche protestantische Pfarrer zelebriert. So dass ich merke, wenn ich die Feiertage zelebriere, Ostern, Pfingsten, Weihnachten, alle Feiern des Christentums haben einen direkten oder indirekten Bezug zum Judentum. Es gibt kein Fest im Christentum, nicht mal das Weihnachtsfest, das nicht indirekt oder direkt einen Bezug zum Judentum hätte. Und wenn Christen dieses Reichtum sich bewusst werden und das als ganz natürlichen Bestandteil betrachten, wie ich vorne von der Quelle sprach, die die Flüsse speist, und ein Fluss freut sich, bildlich gesprochen, dass er gespeist wird von einer Quelle und wehrt sich nicht dagegen, sondern ein Fluss lebt von seiner Quelle. Der größte Rhein, die größte Donau, die größte Wolga, die großen Flüsse Europas leben von einfachen Quellen irgendwo in den Bergen, wo die Quellen sich befinden. Und ohne diese Quellen kann die große Wolga, der große Rhein und die große Donau nicht die sein, die sie sind. Und dieses Natürliche nicht in Frage stellen müssen und dieses sich nicht abgrenzen müssen, sondern dieses wirklich tief im Gefühl und im Bewusstsein integrieren des reichen Judentums, wie es eben vor der Shoah war und darüber hinausgehend auch, denn wir erneuern uns ja nach der Shoah. Das ist meine Perspektive, an der ich arbeite und die ich mir mit Gottes Segen und Kraft hier in Deutschland, gerade in diesem großen Deutschland, in dem dieser entsetzliche Kahlschlag erfolgte, wünsche. Und zusammenfassend heißt das für mich, dass wir weiterhin natürlich intellektuell miteinander zusammenkommen, aber auch durch gemeinsames Feiern, was ich mit Christen vielfach mache, Sabbatfeier, gemeinsame Sabbatfeier, gemeinsames Zelebrieren von Feiertagen, von Pesach oder Rosh Hashanah, gemeinsames Singen jüdischer Lieder, gemeinsame Gottesdienstgestaltung, so schwierig sie für manche Juden ist, ich wage sie. Gemeinsame Gottesdienste, in die ich meine jüdischen Elemente einbringe und Christen ihre Elemente einbringe und sehen, wie wir jenseits der Unterschiede von Wandlung und Eucharistie gemeinsam Gott preisen können, wie es am Anfang ja war, bevor die Ekklesia sich von der Synagoge trennte. In der Apostelgeschichte wird ja immer wieder betont, dass die ersten Jünger Jesu im Tempel wohl angesehene Glieder waren. Apostelgeschichte 2 und 3 thematisiert es, dass die messianischen Juden, die Jesus als Messias ansahen, als die Personifikation des Erlösers, selbstverständlich mit nicht-messianischen Juden im Tempel, im Heiligtum des Judentums ein- und ausgingen. Und so wünsche ich mir heute in die Perspektive der Zukunft schauen, dass es immer mehr zu einem Miteinander wird, das sowohl intellektuell als auch spirituell als auch materiell durch gemeinsames Erleben zu einer wirklichen Gemeinschaft, zu einer Koinonia, zu einer Gemeinschaft, zu einer Gemeinheit, in der wir alle gemeinsam wirken für den einen Gott und für die eine Menschlichkeit und für die eine Liebe.
Lieber Yuval, ich danke dir für deine Ausführungen und für die Offenheit und Tiefe, mit der du uns an deinem Wissen, an deiner Erfahrung hast teilnehmen lassen. Und ich denke, dieses Gespräch ist ein Aufruf für uns alle, uns an diesem Werk zu beteiligen, dafür zu beten, aber natürlich auch aktiv dazu beizutragen, Wege der Verständigung und der Vertiefung zu bahnen. Überall dort, wo jeder steht und berufen ist.
Ich danke dir, Thomas Elia, für diese wunderschöne Begegnung.